Dieser Tag bewegt mich ungemein. Ich denke, in dieser Halle kann gar keiner sein, der sich so freut wie ich. Vor 40, 45 Jahren, als wir unsere ersten Kinder hatten, haben wir sie abends nicht ins Bett gelegt, ohne für die Christen in Russland zu beten. Ich habe damals eine Schrift bekommen, wie sie ihres Glaubens leben. Mir hat es ungemein umgetrieben. Wie die Väter, die ältere Generation, das bei Deportation nach Sibirien unter grausigen Umständen in Hunger und Elend und schrecklicher Kälte durchgehalten hat, nur bei dir, Jesus, kriege ich mein Lebensglück. Es hätte ja keiner von uns in den kühnsten Träumen je für möglich gehalten, dass einmal die Ausreise der Deutschen aus Russland möglich wird. Let my people go. Lass meine Leute ziehen. Schon der Pharao gesperrt hat, wer heute Morgen die Nachrichten von der Ostukraine gehört hat, der weiß, dass das gar nicht möglich ist. Doch war es möglich. Gibt es ein größeres Wunder? Und ich freue mich so ungeheuer, wo ich einen von euch treffe. Überall. Ich weiß, manche von den Jüngeren, die hören das gar nicht, gern Russlanddeutsche sagen, wir sind nur Deutsche. Aber für uns ist das der größte Adel. Weil ihr das alles hinter euch habt, diese schwere Geschichte, und trotzdem Jesus treu geblieben seid. Aber jetzt seid ihr hier. Und auf einmal merkt man, es ist wirklich ein Wunder, Freiheit. Aber das hat Tücken. Da gibt es Anfechtungen, da gibt es Versuchungen ohnegleichen. Das ist gefährlich. Und da gibt es also auch unter uns viel, viel Not. Ich habe mir vorher überlegt, wie ich so durch die Reihen ging, wenn wir dieses Thema Leiden haben. Gibt es überhaupt einen, der nicht schwer unter Leiden steht? Gut, da im Rollstuhl und die Kranken mit dem Stock und die Trauernden und die morgen zum Arzt müssen, um das Ergebnis zu hören, positiv oder negativ, oder muss ich in die Klinik und operiert werden? Nein, schon die ganz Kleinen, die Kinder, die von den Ängsten geplagt sind und leiden, das ist so schwer, dass zu unserer Welt das Leiden gehört. Und als Jesus in diese Welt kam, bekennen wir im Glaubensbekenntnis, Jesus hat gelitten. Das ist der Inhalt dieses Lebens, ob in Ost oder West. Gelitten. Nun ist das ja der Betrug der westlichen Länder, der Wohlstandsländer, dass man sich vorgaukelt, es gäbe Wellness und Lust und Genuss und Reichtum und Überfluss und sorgenloses Leben. Guckt euch doch mal um, bei euren Nachbarn. Kein Haus, wo das Leiden nicht einkehrt. Und das Schlimme ist, bei Menschen, die keine Hoffnung haben, die den Traum haben, irgendwo das große Glück kommt doch noch, und es kommt nicht. Leiden. Dieser Zeit leiden, sagt Paulus, gehört zu dieser Weltzeit, zu diesem Äon, in dem wir leben. Das ist typisch für diese Welt, in West und Ost leiden. Auch in der Freiheit, das Leiden. Wir haben ja die großen Kliniken, die besten Ärzte, die tollste Krankenversicherung, die es in der Welt überhaupt gibt, nirgendwo sonst in der Welt so. Und trotzdem leiden Menschen unendlich. In den Irrenanstalten. Und die Waisenkinder und an Friedhöfen wird geweint. Und zu dem Leiden, das jeder von uns heute mitgebracht hat, ganz viel Leiden, da können Sie jetzt erzählen, wir müssen jetzt nur zuhören. Und das interessiert mich, was du an Leiden zu tragen hast, an schweren Leiden hier, an Enttäuschungen, an Nöten, die jungen Leute, die Angst haben vor den Prüfungen und um den Arbeitsplatz und alles, was dazugehört. kommt ja noch eins dazu für uns Christen. Die Leiden, die wir um Jesu Willen tragen. Und das weiß jeder Schüler, wenn er vor seinen Mitschülern bekennt. Ich setze mein Vertrauen, ich sage jetzt immer, das wäre mir zu billig, du würdest sagen, auf Gott. Wisst ihr, wenn eine Schulklasse sagt, ich glaube an Gott, sagen, ja, der eine Buddha und Allah und wie das heißt. Adolf Eichmann, der so viel Juden vernichtet hat, hat gesagt, ich glaube auch an einen Gott, aber an den lieben Gott, nicht einen Gott, der straft. Wissen Sie, selbst der Adolf Eichmann hat an den lieben Gott geglaubt. Ich sage immer, entscheidend wird ein Bekenntnis zu Jesus. Weil bei Jesus jeder weiß, das ist der, der am Kreuz für die Schuld der Menschen gestorben ist. Ich gehe mit dem Herrn Jesus, das ist mein Herr, der mich regiert, der auferstanden ist und lebt. Und an dem sich die meisten Christen genieren, öffentlich zu bekennen. Weil in dieser Welt ein Hass auf Jesus tobt, in all den Weltreligionen. Sagt mal vor Moslems den Namen Jesus und die Hölle los. Gott durfte erwähnen, solange er wollte, er könnte Gottesdienst mit Muslimen feiern. Sobald der Name Jesus fällt, ist die Hölle los. Und bei Buddhisten und bei Hindus und überall das Gleiche. An Jesus scheiden sich die Geister. Und der Paulus sagt, ich geniere mich nicht am Evangelium von Jesus. Weil die stolzen Römer haben die Stirn gerunzelt und haben verächtlich gelacht und gespottet. Was willst denn du mit dem Jesus? Selbst unter Christen. Und ihr Schüler in eurer Klasse, wenn ihr euch ganz einfach zu Jesus bekennt. Und deshalb gefällt mir auch die alte Luther-Übersetzung so sehr, dass ich mein Vertrauen auf den Herrn setze, auf den Herrn Jesus. Das ist meine Freude, dass ich mich auf diesen Herrn ganz im Vertrauen verlasse, ganz fest auf ihn verlasse. Ja, der lebendige Gott, den wollen wir sagen, der sich in der Bibel geoffenbart hat, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Vater Jesu Christi, den meinen wir im Ernst, ja, da setze ich mein Vertrauen drauf. Und das ist schon vorher so angeklungen bei unserem Bruder Viktor, dass der Paulus das dem Timotheus schon einschärfen muss. Alle, die das Evangelium verkünden, müssen leiden wegen der Evangeliumsverkündung. Im Westen wie im Osten, in Afrika wie in Asien, unter einer christlichen Gesellschaft wie unter einer atheistischen Gesellschaft. Dass der Feindschaft ist so riesig groß. Schäme dich meiner Leiden nicht, sagt der Paulus. Genier dich nicht dran, das gehört einfach dazu. Wir sind Leidende um des Evangeliums willen. Und wir leiden auch noch mit, weil wir die Pleiten, Pech und die Pannen unserer Gemeinden mittragen. Wir wollten so gern, dass unsere Gemeinde wenigstens ein Stückchen weit wäre, so wie die deutsche Nationalmannschaft im Fußball. Aber das ist ein Haufen von Fußkranken. Und da gibt es Spannungen und Not und Ärger. Mit denen kann man keinen Staat machen. Das war schon immer so. Da geht es so ärmlich zu. Und deshalb sagt der Paulus, genier dich nicht an meiner Schwachheit. Auch die Prediger sind keine Stars. Und man kann mit dem Christen keinen Staat machen. Und deshalb habe ich dieses schöne Wort aus dem Apostel Paulus aus Römer 8 heute als Thema und als Text. Römer 8, Vers 18. Ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht wert sein, nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Dieser Zeit Leiden. Die Leiden sind doch so schwer. Man kann sie kaum tragen. Man wird doch nicht damit fertig. Und es gibt keinen unter uns, der nicht schon Gott angeklagt hat. Warum? Wie wenn Gott sich rechtfertigen lassen müsste. Spricht auch der Ton zu seinem Töpfer, warum machst du mich so? Ja doch, Herr, warum gerade ich? Wisst ihr, dass das Selbstmitleid das größte Problem beim Leiden ist? Warum gerade ich? Warum muss ich das erleiden? Warum habe ich den Unfall? Warum bin ich behindert? Warum habe ich nicht die Gaben? Warum wird mir der Arbeitsplatz gestrichen? Warum habe ich solche Schwierigkeiten? Warum ich? Selbstmitleid ist eine ganz schlimme Sünde, die dein Leben blockiert. Und das verbirgt dir den Blick, dass dein ganzes Leben eine Gabe, eine Wohltat des Herrn Jesus ist. Du musst einmal Augen dafür kriegen, kann doch nur der Heilige Geist die Augen aufschließen. Von den Tagen, wo du im Mutterleib gebildet wurdest, ist dein Leben ein einziges Geschenk. Dein Leben kommt aus der Hand des Heilandes Jesus, der dich beglücken und beschenken und reich machen will. Der will dir nichts vorenthalten. Aber die Güter dieser Welt, die sind nicht Reichtum, nicht Wellness, nicht rundum sorglos Versicherung, nicht Glücksleben, das stimmt nicht. Steht einmal in der Bibel drin von einem Mann, der lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Und er landet in der Hölle. Ist doch hart. Alle Tage herrlich und in Freuden, das ist nicht das Ziel des Glaubens. Sondern das Allerwichtigste, dass du in deinem Leben entdeckst, Jesus ist da. Jesus hat mich gemacht. Der Sohn Gottes. Die kurze Spanne meines Lebens steht unter seiner Führung. Ich lege mein Leben unter ihn und lass ihn machen und wirken und schaffen. Und dann wird alles gut. Das ist an dem Psalm 73 so schön und eindrücklich. Ihr habt das ja sicher gestern und heute immer wieder gehört, dass das die Anfechtung ist. Da leben ja Leute, ich gucke immer die anderen an, das ist der Neid. Die anderen leben doch so gut und die fahren so tolle Autos, die haben so viel Geld und denen gelingt alles. Sie sind nicht krank und ich ausgerechnet, warum ich? Solange habe ich solche blöden Gedanken gehabt, bis ich ins Heiligtum ging. Was ist denn das Heiligtum? Blick einmal Jesus ins Herz, das Heiligtum. Im Tempel war das der schönste Platz, wo der Opferaltar stand, wo das Blut der Opfertiere war. Noch viel wichtiger, Blick aufs Kreuz von Jesus, wo das Blut von Jesus für dich vergossen wurde. Und wo Jesus gesagt hat, für dich gebe ich alles. Weißt du das, hast du das ergriffen? Für dich gebe ich alles, sagt Jesus. Ich will, dass dein Leben das Schönste und Herrlichste und Wunderbarste wird, auch bei allen äußeren Bedrückungen und Leiden. Und das sagt Jesus, der selber den Weg des Kreuzes ging. Und wir haben das Kreuz als das größte Siegeszeichen, weil du auch mit diesem Kreuz die Widrigkeiten und Leiden deines Lebens überwinden sollst. Der Apostel Paulus hat mal mit den Galatern tüchtig rumgestritten. Die Galater, die wollten ja wieder so ein gesetzliches Leben führen mit all den strengen Ordnungen. Und der Paulus hat gesagt, nein, lebt die Jesusfreude. Das war dem Paulus so wichtig. Jesus hat dir alles vergeben. Du kannst das nicht mit deinen eigenen Taten gut machen. Und dann schreibt er in Galater 5, hinfort mache mir niemand mehr Mühe. Ich trage die Wundmale von Jesus. Was sind denn die Wundmale? Narben. Wir waren das von Narben. Als er so gefoltert wurde, dass sein Leib gezeichnet war von diesen Narben, von diesen fleischlichen Wunden, von den Qualen, die er im Gefängnis erlitten hat. Und das waren für Paulus die größten Orden und Ehrenzeichen. Er hat nichts gehalten von den irdischen Ehrenzeichen und den Orden. Das ist der größte Orden, den einer trägt. Ich trage die Wundmale Jesu in meinem Leib. Und ich darf euch sagen, für mich war es immer ganz toll, wenn ich Menschen getroffen habe, die die Wundmale von Jesus tragen. In meiner Gemeinde war das das Allerherrlichste, bei den Schwerkranken zu sein, diesen Alten, die stöhnten vor Schmerzen. Und ich dachte, was kann ich denn da bringen? Wenn ich eine Krankenschwester wäre, dann könnte ich wenigstens das Leintuch glatt ziehen oder könnte Spritze geben, aber ich kann doch gar nichts. Ich kann nur sagen, Jesus ist bei dir. Und dann auf einmal sagt dieser geplagte Mensch, Größeres gibt es nicht in dieser Welt. Der größte Trost, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Hast du das auch so? Dass du sagen kannst, ob schon. Die Dinge vergehen, wie sagt der Paulus, die sind doch zeitlich. Wir sind Kinder Gottes, so sind wir auch Miterben, steht im Vers davor, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Wenn wir mit Jesus leiden, werden wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Die Leiden sind doch zeitlich. Aber das, was unendlich ist und heute schon beginnt, ist die Gemeinschaft mit Jesus, die alles Leiden überwindet. Und das ist wirklich so. Wer Jesus hat, ist still und satt. Hast du ihn wirklich so erlebt? Weißt du, was du da brauchst? Wir haben es vorher schon gehört, dass das Wort Gottes dir immer nahe ist. In deinen Gedanken kannst du Jesus nicht dabei rufen. In seinem Wort ist er da, mit seinem Heiligen Geist und bekräftigt ist: Ich bin bei dir alle Tage, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Und er erlebt das, wie das in den Dunkelheiten des Lebens wirkt. Neulich sagte mir jemand, der in die Röhre musste, ihr kennt das, wie da manche ja Platzangst haben, wenn man da eine halbe Stunde ausharren muss bei den medizinischen Untersuchungen. Und der hatte so Angst davor, die Frau, und sagte: Ich habe ein Bibelwort nach dem anderen vor mir vorgesagt. Ich habe auf die Kopfhörer mit der Musik verzichtet, es hat eh so laut geklopft. Aber diese Gottesworte waren so groß, und ehe ich mich versah, war die Untersuchung zu Ende. Es ist herrlich, wie Jesus seine Nähe demonstriert, wo wir es auch gar nicht uns vorstellen. Ich war letzte Woche in der Justizvollzugsanstalt mit den Freunden vom Schwarzen Kreuz. Und das ist so schön, da ist immer einer dabei, ein Älterer. Er ist sehr gezeichnet von vielen Krankheiten. Schon im Gesicht sieht man es ihm an. Und es hat mich einmal bewegt, ihn zu fragen: Du, wie ist denn das? Es ist ja immer die interessante Frage, wenn ihr einen fragt: Wie bist du zu Jesus, zum Glauben an Jesus gekommen? Das sind die interessantesten Geschichten. Und dann sagt er: Weißt du, ich bin so herzkrank, ich durfte nie mitturnen in der Schule. Und ich wurde gehänselt, konnte nicht mitmachen beim Fangespielen in der Pausenhof, war mit ganz schwacher Kraft. Und ich habe gegen Gott gemurrt. Herr, warum nimmst du mir das nicht weg? Und dann war eine Evangelisation mit Paul Müller. Es war ja dieser Naturwissenschaftler, der viele Bücher geschrieben hat, gerade übers Leiden, der mit 28 Jahren Multiple Sklerose bekam und im Rollstuhl jungen Menschen evangelisiert hat. Und er hat gesagt: Rolf, du darfst nicht mit Gott murren, das ist Sünde. Aber du darfst Ja sagen, und dann wirst du die Herrlichkeit Gottes erleben. Und er sagt: Mir schloss sich eine Welt auf. Und sagt: Du ahnst nicht, wie reich mein Leben geworden ist. Ich bewundere ihn immer, diesen Mann. Der hat in der Justizvollzugsanstalt den großen Schlüssel, mit dem er alle Türen öffnen kann. Er ist im Gefangenenbeirat, das ist das höchste Gremium, das über auch den Urlaub der Gefangenen entscheiden kann. Und er sagt: Du weißt gar nicht, welch ein Vertrauen ich habe, weil ich gerade mitfühlen kann mit Menschen im Leiden und die Siegeskraft von Jesus verkündigen kann. Darum ist so wichtig, dass wir dran denken: Warum lässt denn Jesus das zu, das Leiden? Weil es zu dieser Weltzeit gehört, aber nicht zur Ewigkeit. Und darum ist es wichtig, dass wir dieses Leiden überwinden und Ja dazu sagen im Namen Jesu und auf einmal ergreifen, das, was der Psalm 73 so schön sagt: Du, Jesus, bist das Allerwichtigste. Und wenn ich dich habe, dann ist das schwere Leiden schon gar nicht mehr so schlimm. Und das könnt ihr erfahren bei so vielen, die heute da sind. Das könnt ihr euch nachher in der Pause erzählen und den Jungen sagen: So war es bei mir auch. In der Deportation und im KZ in Sibirien und wo das war, als mein Vater starb oder als die Frau starb, und das war so schrecklich. Und dann auf einmal war der Trost von Jesus da und dann war der Himmel offen. Ich will euch noch ein paar Sachen erzählen von Personen, die ihr vielleicht nicht so kennt. Aber wir aus der Erweckungsbewegung hier in Schwaben, besonders wo ich herkomme, aus dem württembergischen Pietismus, wir haben ja so Glaubensväter. Und ich glaube, ich habe den Eindruck, ihr habt schon eine ganze Reihe von denen kennengelernt, wie unseren Ludwig Hofacker. Ich war ja 30 Jahre in der Ludwig Hofacker Kirche, der in seinem Leben nur 100 Predigten gehalten hat. Und dann hat ihn Gott weggenommen. So krank war er mit 30 Jahren. Aber die Predigten hatten es in sich. Wenn ich nur dich habe, der hatte Jesus, lässt die Predigten. Die haben bis heute eine ungeheure Kraft. Aber am Anfang dieser Bewegung stand ein Johann Arndt, das war im 17. Jahrhundert, das ist schon einige Jahrhunderte her. Der Johann Arndt hat so Bücher vom wahren Christentum geschrieben, die sind bis heute noch wesenswert, von der Buße. Und der Johann Arndt hat gesagt, Christen legen keinen Wert auf Titel. Professor, Doktor oder Graf, Gux von so und so, von Sternenstein. Der höchste Adel der Jesusleute ist das Leiden. Und sie rühmen sich der Leiden, weil sie wissen, in der Schwachheit meines Leibes offenbart sich die Größe und Macht von Jesus. Und wie? Ist heute immer wieder so schlimm in der Christenheit. Ihr entdeckt in vielen Gemeinden, da wollen die Christen immer stark sein. Die wollen Gaben haben, wollen wirken. Verpufft doch alles. Die Kirchen werden immer leerer. Aber wo man sagt, Herr Jesus, ich habe gar nichts, aber ich brauche dich allein. Und du musst jetzt wirken. Paulus sagt im 2. Korintherbrief, schön, dass der Bruder Viktor sagt, den muss man lesen. Der ist wirklich der Schlüsselbrief. Damit ich mich nicht überhebe, was ist denn das? Damit ich nicht stolz werde, damit ich nicht protze, ist mir ein Pfahl ins Fleisch gegeben. Was ist denn ein Pfahl? Was ist denn ein Zaunpfahl? Ins Fleisch. Das ist nicht ein Spreisel im Finger. Satans Engel, der mich mit Fäusten schlägt. Das war das Geheimnis des Erfolgs von Paulus in der Missionsarbeit. Er überhebt sich nicht, er protzt nicht, er gibt nicht an. Es gibt ja heute so viele, die protzen. Wir haben die tollste Gemeinde, die flottesten Prediger und wir können die beste Musik machen. Bei uns ist das tollste Leben. Nein, bei uns geht es ganz armselig zu. Ich will mir am liebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft von Jesus bei mir ist. Und das ist das Geheimnis des Leidens, der Ewigkeitswert des Leidens, dass ich in dieser Welt schon sage, nichts habe ich zu bringen, alles, Herr, bist du. Ich will schon in dieser Welt ganz mit dir leben, wie eins in der Herrlichkeit, wo du die Mitte alles Sehnens bist und die Erfüllung und alle Freude, die wir haben, das ist so groß. Wir lieben ja so die Lieder, meine Frau und ich, und wir bedauern manchmal, wenn bloß noch Lobpreislieder gesungen werden. Ich freue mich immer wieder, dass ihr auch die großen Glaubenslieder singt, die in unserer Christenheit so große Bedeutung haben. Denn in diesen Liedern werden die großen Bibelworte besungen, die großen Wahrheiten des Glaubens. Und ihr müsst immer die Lieder darauf ansehen, ob sie Glauben vermitteln, Gottes Wort vermitteln, denn die Botschaft ist entscheidend, nicht die Töne. Das Wort macht selig und nicht die Töne. Und da ist eine Fürstin zu Reus, die im Harz gelebt hat. Und die hat so ein schönes Lied gedichtet, nachdem zwei schwere Todesfälle sie in tiefe Trauer gestürzt haben. Dann hat sie das Lied gedichtet, dass nicht vergessen werde, was man so gern vergisst. Dass diese arme Erde nicht unsere Heimat ist. Oh, dass ich sicheres Gehen durch diese Erdenzeit nur immer vorwärts sehen mit seliger Freudigkeit. Wird uns durch Grabeshügel der klare Blick verbaut. Herr, gib der Seele Flügel, dass sie hinüberschaut auf die Ewigkeit. Und das steht ja da. Die Leiden dieser Zeit fallen nicht ins Gewicht gegenüber der großen Herrlichkeit, die Jesus an uns offenbar machen soll. Ich darf doch als alter Mann, der die 80 zugeht, das sagen. Nur noch Jesus soll was aus meinem Leben machen. Wenn ihr das in der Jugend schon ergreift, so früh wie möglich. Jesus, ich stelle mir deinen Leib zur Verfügung. Das haben einst die 5 Auka-Missionare gesagt, die in jungen Jahren umgebracht worden waren, dann in den 50er Jahren in Südamerika. Ich will einen möglichst sportlichen Leib Jesus zur Verfügung stellen. Und das war das, sie sind umgebracht worden, Märtyrer. Und der Herr Jesus hat aus diesem Tod dieser 5 Auka-Missionare einen Ruf gemacht. Im ersten Jahr sind 3000 junge Leute in den Missionsdienst getreten. Bei Jesus ist nichts sinnlos, wo du dein Leben für ihn hingibst. Und selbst im Märtyrertod macht Jesus etwas daraus zu seinem Lob. Aber wir, die wir noch leben, dürfen das wissen, das Entscheidende ist, Herr Jesus, nimm du jeden Tag, auch für die Älteren, jede Stunde, wo ich lebe, dass etwas daraus wird zu deinem Lob und zu deiner Herrlichkeit. Gebrauche mich dazu, dass etwas herauskommt. Lass mich doch einfach ein paar Beispiele erzählen, denn in so einem Tag, wo er so viel Predigten hört, da kann man die Geschichten noch am ehesten behalten. Ich bin ja immer wieder unterwegs, werde darum gebeten, solche christlichen Gruppen mit Bibelstunden und Andachten zu begleiten, auf so Glaubensfahrten, wo man unterwegs ist. Und wir waren da unterwegs, wollten in die Ostsee nach Petersburg. Und im Zug sagt uns schon jeder, da sitzt da hinten eine Frau im Rollstuhl, die hat keine Arme und keine Füße, die will mit auf die Kreuzfahrt. So, wie soll das gehen? Völlig überfüllter Zug, da war kein Begleiter dabei. Und wir haben uns dann angenommen und wollten die an Bord. Die sagte, ich möchte mit auf die Kreuzfahrt. Und sie hat einfach verschwiegen, dass sie so behindert ist, dass sie sich nicht selber versorgen kann. Der Captain hat sofort gesagt, ich nehme die Frau nicht mit. Ich kann die Verantwortung nicht übernehmen. Hat sie sofort unterschreiben lassen. Sie kann nicht mit. Ohne Betreuungspersonal. Aber da waren ein paar Frauen bei uns, die gesagt haben, wenn es dieser Frau der höchste Wunsch war, einmal eine Kreuzfahrt mitzumachen, wir machen das mit. Die Frau konnte nicht alleine auf den Klo gehen, die konnte nicht alleine ihre Zähne putzen, die hat nicht den Wasserhahn erreicht. Und da waren Frauen, die haben teuer bezahlt und die sagten, wir lassen das miterleben und wir helfen da. Und da hat es uns interessiert, was war denn da drin in diesem Leben? Das war ein Kontergan-Kind, dieses schreckliche Schlafmittel, das damals war und wo diese Missgeburten geboren wurden. Ein blödes Wort, Missgeburt. Bei Gott gibt es keine Missgeburt. Jeder Mensch ist anders. Und dann hat sie erzählt, wie ihre Eltern sich geschämt haben in ihr. Und sie haben sie in ein Heim gesteckt für geistig Behinderte. Und das war furchtbar, sagt sie. Und deshalb war sie Wunsch, einmal mit normalen Menschen zusammen zu sein. Aber dann hat sie erzählt, wie sie Jesus gefunden hat. Liebe Freunde, das ist so groß. Es gibt nichts so Großes wie ein Mensch, der Jesus findet. Er sagt, ich bin geliebt, ich bin wert, ihr habt die Ewigkeit vor mir und Jesus schenkt mir alles ganz gleich, wie es äußerlich aussieht. Und da gibt es ja ganz viele bei uns, Samuel Koch oder Nick Vujicic oder die Joni, alle Behinderte, die sagen, der Wert meines Lebens ist erst gekommen mit Jesus. Und die fröhlicher sind als wir alle mit Jesus. Und die erkannt haben, das Entscheidende ist, dass ich in diesem Leben zubereitet werden soll für die Ewigkeit. Und das steht da drin in diesem Römer 8, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Weißt du das auch? Alle Dinge, ohne Ausnahme. Auch die schwierigen, auch die ärgerlichen. Hast du überhaupt Gott lieb? Hast du ihn lieb? Wenn du Gott nicht lieb hast, wenn das dir nicht das Wichtigste von allem ist, dann gilt das auch nicht für dich. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Und sie wandeln sich in Segen. Sie werden auf einmal zu einem Weg, wo du eine Freude erlebst, die die anderen Menschen nie erleben. Die Millionen verdienen und die viele Häuser und Villen haben und was weiß ich alles und gesund sind über die Maßen, die nie haben. Das ist meine Freude, so ist der alte Luthertext. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott, diesem Herrn halte und meine Zuversicht setze auf ihn und sage, Herr, du hast dieses Leben, ich will, dass es deine Herrlichkeit ausstrahlt, bereite mich zu, dass ich dir dienen kann. Und das ist so wichtig, dass dieses kurze Leben für uns in der Passionsgemeinschaft mit Jesus gelebt wird. Wir halten ja so gern die Passionszeit, die Leidenszeit und vergessen darüber, dass Jesus uns in seine Passionsgemeinschaft hineinnehmen will. Und sagt, geh mit mir auf diesem Weg der Leiden. Er hat uns nicht versprochen, nicht an einer Stelle Glück, Erfolg, Reichtum, nie. Du kannst beten wie ein Weltmeister. Und das Gebet wird trotzdem nicht erhört. Und du kannst 100.000 um dich sammeln und sagen, betet mit mir, dass ich reich werde. Der Herr will es nicht. Er wird es nicht tun. Es ist was Furchtbares, wenn wir meinen, wir können von Gott etwas ertrotzen, was er nicht will. Er will die Passionsgemeinschaft, weil er uns seinem Bild gleich gestalten will, seinem Bild ähnlich machen. Du brauchst nicht Angst haben, dass du alle Leiden von Jesus durchmachen musst. Wie er am Kreuz hing, musst du nicht durchmachen, wahrscheinlich nicht. Und dass sie dir ins Gesicht spucken und dich mit Nägeln annageln und du verstickst am Kreuz, das hat Jesus für unsere Schuld übernommen. Wir haben nur einen ganz, ganz kleinen Teil der Passion von Jesus. Aber da wird es uns auf einmal wichtig, Herr, lass mich nicht weltförmig werden. Das ist die schlimmste Gefahr und das ist für euch, die ihr eure Familien aus Russland hergeführt worden seid, eine ganz, ganz große Gefahr. Dass ihr das verliert, was euren Eltern und Voreltern das Allerwichtigste war, was sie erlebt haben in großer Not. Das dürft ihr nie verlieren. Nichts soll mir werden lieber auf Erden, als du, der liebste Jesus, mein. Jesus allein, du, dich brauche ich, du bist die Mitte meines Lebens. Wer dich hat, ist still und salz und du gibst alles und bei dir habe ich alles. Und das Wunderbare ist, dass Jesus die Schrecken dieser Welt überwindet. Das erleben doch die Glaubenden, das ist alles so groß und wir stehen an den Gräbern und plötzlich werden die Begräbnisfeiern zu Siegesfeiern des Auferstandenen. Und die Krankenzeiten werden zu Zeiten, wo man plötzlich hinüberblickt über die Schmerzen. Und wir erleben es, wie die Schmerzen plötzlich nicht mehr das Wichtigste sind, wie wir überwinden weit um des Willen, der uns geliebt hat. Das ist in der Tat so, Jesus ist der auferstandene Herr. Und gerade auch, wo wir leiden, zeigt er seine Siegeskraft, seine wunderbare Siegeskraft. Da müssen wir jetzt gerade noch Geschichten davon erzählen, die kennt ihr ja dann alle. Und Paulus sagt von sich, nicht, dass ich schon ergriffen habe, ich will immer mehr ihn und die Kraft seiner Auferstehung ergreifen, gerade wo ich so schwach bin. Ich will das immer neu erfahren. Und das waren schon unendlich viele, die das erlebt haben. Ich will nicht die Spuren der Welt gehen und dort hineintreten und die Schätze der Welt erben, sondern ich will mit dem Volk Gottes Schmach leiden. Wisst ihr, dass heute die Gemeinde nur wächst, wo Verfolgung ist? In Laos, in Kambodscha, in Usbekistan, in Nordkorea, in China, in Algerien, in Kuba, im Iran, wo der Widerspruch gegen Jesus richtig losprallt, da kann Jesus seine Siegeskraft entfalten. Und darum ist so wichtig, dass wir als leidende, geschlagene Leute sagen, ja, Herr Jesus, bei dir bleibe ich. Ich habe vorhin gesagt, ich will noch was erzählen, noch einen Mann, der ist mir ganz wichtig, Karl Friedrich Hartmann. Er schreibt sie mit zwei T's. Ich weiß nicht, ob er sich in euren Gesangbüchern findet. Er lebt im 18. Jahrhundert in Württemberg bei dem Fürsten Karl Eugen, der die Solitude bei Stuttgart erbauen ließ. Ein grausamer Fürst. Der hat ihn zuerst an die Solitude-Kapelle als Prediger geholt, Karl Friedrich Hartmann, aber bald hat ihn der Herzog abgesetzt, weil er eine klare Jesusbotschaft hatte. Und schließlich hat er sogar noch sein Dekansamt verloren. Furchtbar, keine Arbeit mehr gehabt, kein Einkommen mehr, um seines Glaubens willen. Dieser Mann hat das einzige Lied vom Leiden gedichtet. Ich kenne sonst in unseren Gesangbüchern kein Lied vom Leiden. Das müsst ihr wieder finden. Endlich bricht der heiße Tiegel und der Glaub empfängt sein Siegel als im Feuer bewährtes Gold. Liebe Schwestern und Brüder, sagt das denen, die ihr jetzt daheim gelassen habt, den schwer Leidenden daheim, lest ihnen dieses Lied vor, dass dieses Leiden uns umgestaltet und uns Jesus näher bringt, dass dieses Leiden uns das Wort erst verständlich macht und dass dieses Leiden uns den Himmel aufschließt, wo wir den Blick auf Jesus haben. Und darum ist nicht das, dass wir beten, Herr Jesus, führ uns bald aus dem Leiden heraus. Das ist ja heute die Bitte, Herr, mach uns gesund. Das ist keine christliche Bitte. Sondern Herr, du kannst es, wenn du willst, aber nicht meins und dein Wille geschehe. Aber wenn du mich durch Leiden führst, dann lass mich auch deinen Sieg erleben. Ich bin schwach, doch du bist stark. Und ich will deine Kraft erfahren. Und das hat Jesus versprochen. Es geht ja dann weiter, dieser Vers von der Herrlichkeit. Ist Gott für uns, wer kann jetzt noch gegen uns sein? Wie sollte er uns in Jesus nicht alles schenken? In der Ewigkeit werden wir einmal nicht ein Wort des Vorwurfs gegen Jesus sagen können. Warum hast du uns so viel zugemutet? Sondern nur, Herr, du warst so groß. Wir haben deine Wundermacht so herrlich erfahren. Keins deiner Worte war falsch. Du hast uns nie betrogen. Es war so wahr. Und wir danken dir auch für manchen Tiefgang, der uns vor Oberflächlichkeit bewahrt hat. Wir wollen beten. Lieber Herr Jesus, wir bekennen vor dir unsere Schuld, wo wir uns aufgelehnt haben gegen dich, wo wir von dir vor allem nur Gesundung wollten oder Lösung von wirtschaftlichen Schwierigkeiten, Lösung von Familienproblemen, wo du nur der Lieferant sein solltest für irdische Güter und wo wir nicht dein Heil gesucht haben, wo wir unsere Zuversicht nicht ganz auf dich gesetzt haben. Ja, das ist das größte Lebensglück und die allertiefste Freude, wo du dich zu uns neigst, wo du uns verlorene, sündige Menschen frei machst von aller Schuld und Verdammnis, wo wir deine Kinder sind, wo der Himmel aufgeschlossen wird, wo diese große, lebendige Hoffnung haben. Herr, verzeih uns unsere Ich-Sucht. Vergib diese Schuld, unser Murren, unseren Unglauben, wo wir deinen Worten nicht geglaubt haben, dass du Gedanken des Friedens und nicht des Leides hast, auch wenn du uns Wüstenwege führst, sondern dass es Segenswege werden, wo du deine Herrlichkeit offenbarst vor unseren Augen. Und wie wird das einmal sein, wenn wir einziehen in deine Herrlichkeit? Kein Leid und kein Geschrei mehr. Und wir danken dir für das Vorbild auch derer, die uns vorangegangen sind auf diesem Weg, der Leiden zur Herrlichkeit. Und gib uns jetzt auch Geschick, wenn wir nach Hause gehen und wenn wir dann die treffen, die jetzt heute nicht unter uns sein können, weil sie alt und krank sind und verzagt und mutlos und zweifelnd. Herr, gib uns Vollmacht, dass wir ihnen von dir sagen, wie du allen Jammer heilst und wie du die Erfüllung und das Glück gibst, auch wenn unser Leben zerbricht. Wie du dann unseres Lebensfreude und Trost bist. Das erbitten wir auch für jede Stunde unseres Lebens. Wir wissen nicht, wann die Stunde kommt, wenn du uns heimholst und durch welche Schwierigkeiten du uns führst. Aber Herr, lass uns nicht von deiner Hand gerissen werden, dass wir dich vor Augen sehen, unseren Heiland und Erlöser. Danke, Herr Jesus, dass uns niemand und nichts aus deiner Hand reißen kann. Amen.